Let's go!
Wir sind zurück. Willkommen, willkommen beim Game Changers Podcast. Mit meiner Wenigkeit, Marc Nesorcha, meinem wunderbaren Co-Host.
Jakob Johnson.
Was geht ab? Wir haben eine coole Episode für euch vorbereitet. Jakob, erzähl doch den Leuten mal, was können sie heute erwarten?
Genau, heute geht es um alles, was abseits vom Feld passiert in der NFL. Es geht um die Kontroversen, es geht um die Conspiracies, es geht um die Storylines, die abseits vom Platz passieren, die aber den Sport trotzdem so spannend machen. Bevor wir damit einsteigen, aber Marc, wie geht's? Erzähl, was gibt's Neues?
Puh, ey, was gibt's Neues, Mann? Ah, Frau immer noch schwanger. Sie hält das Ding drin. Ey, wir sind jetzt offiziell, also noch nicht ganz 40 Wochen, aber fast dort. Auf den Endspurt jetzt, Mann. Sie ein paar Mal schon falschen Alarm gehabt, aber ich denke, in den nächsten paar Tagen wird es auf jeden Fall soweit sein. Und Kiddies, geht's gut, Mann. Leben ist busy. Sommer hier in Texas geht los. Also einiges los, Mann. Aber es ist spaßig, Mann. Es ist alles cool.
Sommer in Texas heißt bei euch wie viel Grad ungefähr?
Ah, es ist so 100 ist so der Durchschnitt, um das auf Grad zu übersetzen, so 35 plus. Irre, Mann. Ja, also da sind wir auf jeden Fall. Wir haben Glück, dass wir den Pool haben, weil ohne das, Alter, ist echt tough hier auszuhalten. Aber es ist ja bei euch nicht anders, oder? Nashville wird auch relativ heiß, oder?
Ja, also es wird, glaube ich, recht warm im Sommer. Bis jetzt ging es noch. Es ist gerade eine Woche gewesen von irgendwie ein bisschen Regen und hoher Luftfeuchtigkeit ist eher das Ding. Also es wird dann eher ein bisschen tropisch.
Hier ist selbe, Mann. Wow. Ja, das ist krass. Aber erzähl, was gibt's bei dir Neues? Ich sehe im Hintergrund eine neue Wohnung jetzt offiziell. Einwohner, Mitbürgerin oder Mitbürger. Bürger.
Ja, ich bin so? Offizieller Einwohner von Nashville.
Einwohner
von Nashville. Zumindest für die nächsten 3 Monate habe ich hier jetzt erstmal eine Wohnung gemietet.
Das ist eine gute Homebase, Mann, würde ich sagen.
Ja, Mann, das war eine gute Entscheidung. Ich war jetzt die ganze Zeit unterwegs in Airbnbs. Ich habe hier auch Kollegen, die einen Haufen Airbnb-Units haben. Die haben gemeint, hey, Digga, kein Problem, du kannst bei uns in den Airbnbs wohnen. Aber dann, ich hätte sozusagen dann von Airbnb zu Airbnb jumpen müssen.
Ja, das wäre
immer in die Unit, die nicht belegt ist, sozusagen.
Hättest du dein Nomaden-Life ein bisschen weitergelebt.
Aber ich habe mir das ein bisschen im Kopf zergehen lassen und habe gesagt, hey, Digga, jetzt musst du den sauren Apfel beißen und einfach mal ein bisschen Miete zahlen für eine Weile. So. Und dafür habe ich hier
was halt auch nicht einfach für so einen Schwarm ist, ne? Das ist nicht so ganz so einfach, Mann.
Das heißt, ich habe hier einen nice Spot gefunden. Ich bin da 2 Blocks von Broadway weg, also ich bin wirklich direkt downtown.
Mhm. Ja, was eine richtig, für Leute, die es nicht wissen, Broadway ist so die Area, wo es richtig abgeht. Downtown, alle Bars, jeder Country-Singer wahrscheinlich hat dort seine eigene Bar.
Wenn du sagst Bars, du musst vielleicht noch das Bild ein bisschen malen. Also das sind keine so Bars, wie man die in Deutschland kennt, wo du reingehst, bisschen entspannt, du kannst dich gut unterhalten. In den USA, die mögen die Musik in den Bars so richtig, richtig laut. Auf jedem, die Bars sind teilweise 3 bis 5 Stockwerke hoch. Auf jedem Stockwerk hast du eine andere Band, die Live-Musik spielt. Und das geht die ganze Straße hoch und runter. Von Montag bis Sonntag, das habe ich auch nicht gewusst. Ich habe gedacht, zumindest, okay, von Montag bis, keine Ahnung, Donnerstag oder sowas, sie machen die Dinger zu. Digga, das hat 24/7 offen jetzt mittlerweile. Zeit offen.
Ich meine, du weißt, du bist immer noch Vorbereitung, du hältst dich fit und alles, Schlaf ist wichtig und alles, aber bist du ein bisschen in der Szene drin, oder?
Gar nicht.
Nee.
Aber ich kann Country-Musik auch nur fühlen, wenn ich da mit den richtigen Leuten unterwegs bin und wenn ich dann und ein paar Bud Lights.
Digga,
und
wie lange lebst du denn jetzt schon im Süden, Mann? Im Süden, irgendwann musst du diese Kultur auch ein bisschen aufnehmen in dich. Weil ich schwör's dir, bevor ich nach Wyoming gezogen bin, ich hatte wahrscheinlich noch nie davor Country-Music wirklich gehört. Yeah. Digga, ich fühle Country-Music richtig, Mann. Ist auf jeden Fall mein Vibe, ja.
Also ich bin kein Country-Music-Hater mehr. Ich war früher Country-Music-Hater. Ich kann es schon auch fühlen, aber ich muss mich so ein bisschen so aufwärmen dafür dann so.
Vibes müssen richtig sein.
Ja, ich brauche so ein paar Jungs mit mir, so ein paar Bud Lights oder sowas und dann kann ich das schon auch fühlen. Aber das heißt so, jetzt am alltäglichen reizt es mich nicht, da runter zum Broadway zu fatzen. Dazu ist hier Nashville ja schon auch, das ist so eine wie sagt man es auf Deutsch, Junggesellinnen-Abschieds-Hochburg geworden.
Ja,
das heißt, wenn du hier normal auf der Straße unterwegs bist, alle paar Meter kommt ein Partybus oder Partytraktor an dir vorbeigefahren mit irgendwie 20 Mädels drauf, alle mit Cowboy-Hats und Matching-Outfits an.
The Woo-Girls.
Woo-Girls, richtige.
Aber Alter, ich hatte ein Wochenende, war ich in Nashville bis jetzt erst und mega, mega Zeit, Mann. Broadway ist eine gute Zeit und du kennst mich, ich bin ja schon einer, der mal gerne mal ein paar Drinks hat, ein bisschen feiern geht und so, ist ja schon auf jeden Fall mein Ding. Also
Nashville hat viel zu tun, der Broadway ist sehr cool, aber auch so was ansonsten in der Stadt abgeht, Mann, da gibt es so viele verschiedene Ecken und so viele verschiedene Vibes, wo du hin kannst. Der Gulch ist auch nochmal so eine neue Gegend, die gebaut wurde. Hier sind so viele Universitäten, das heißt, hier sind ein Haufen junge Leute, die alle immer was starten.
Genau,
auf jeden Fall. Ist viel los, Mann. Macht auf jeden Fall Spaß.
Freut mich für dich, dass du deinen Sport und dich jetzt ein bisschen chillen, ein bisschen niederlassen kannst.
Erzähl. Ich habe eine teure Investition gemacht, okay? Hier ist meine Rechnung. Ich bin Nashville für 3 Monate, okay? Aha. Ich hab Hertz Gold Super Plus Premium Presidential Paket. Das heißt, ich hätte ein Mietauto holen können für ungefähr 1.200 pro Monat. Also 3.600 insgesamt. Was hat der Schwabe sich gedacht, Digga? Scheiß mal darauf, ich kaufe mir einfach ein Fahrrad. Ich habe mir ein neues Fahrrad geholt, glaube ich, für 850 oder so, was immer noch krank teuer ist, aber ein richtig nice so Commuterbike. Und damit fahre ich jetzt morgens immer zu meinen Workouts immer wieder hier zurück zum Blog. Ist echt.
Okay, da brauche ich ein bisschen. Du bist so mobil gar nicht. Also du hast nur dein Bike. Du hast gar kein Auto.
Und mein Auto hat Britney und ich habe mein Fahrrad, Mann.
Ja. Nice, Alter. Ja. Das ist ja gleichzeitig dient dann noch so als Warm-up zu deinem Workout, weißt du? Yeah, fährst du hin, bist du direkt warm. Bro.
Ja, genau.
Was
Gutes für die Umwelt, CO2 gespart.
CO2 gespart, Mann.
Knie aufgewärmt. Ja.
Ja, sehr gut, Mann. Ja, ist so geil, Mann.
Hätten wir das geklärt, steigen wir doch direkt ein ins Thema heute.
Lass ins Thema einsteigen.
Es geht um Kontroversen. Es geht um Skandale. Es geht um das Drama, das abseits vom Feld läuft in der NFL. Die den Sport so spannend macht, ist klar natürlich, wir haben die Spiele, wir haben die Game Days, wir haben die ganze Vertragspolitik, wo wir beim letzten Mal drüber geredet haben. Das ganze Game of Thrones Positioning, die GMs, die sich gegenseitig... Alter,
das war eine geile Metapher. Er musste da rein.
Wie die verschiedenen Häuser, die verschiedenen Franchises sich positionieren, um Spieler werben, Spieler abwerben, Talente scouten, Talente evaluieren, ja, die treffen ja auch Entscheidungen. Hey, wir möchten diesen Spieler wegen seinem Charakter, wir möchten diesen Spieler allein wegen seinem Talent. Aber was immer noch der X-Faktor ist bei dem Ganzen, sind die Kontroversen und die Skandale, die dazukommen, die einem Franchise oder einem Spieler einfach nochmal ein Kreuz durch den Plan machen können. Mhm. Und ich denke, die erste große Kontroverse, ich würde sagen, wir fangen einfach erstmal mit den ganzen großen Kontroversen der letzten 20, 30 Jahren an. Die erste große Kontroverse haben wir ein bisschen in Bezug dazu. Und zwar fällt mir da ein, es war 2014, 15, ich bin am College. Eins der heißesten Teams in der NFL, gerade um die Zeit, waren die 49ers. Waren gerade im Super Bowl gewesen gegen die Baltimore Ravens. Wann war das? 2013 vielleicht?
2013, glaube ich, genau.
Genau, wo es ja auch diesen kontroversen, auf einmal kurz vor der Halbzeit geht das Licht aus. Ja. Diese Situation gab. Und die haben ihren Star-Quarterback, Colin Kaepernick, mobiler Quarterback, der aber auch den Ball tief anbringt, eigentlich zu der Zeit so ein bisschen das Face der Liga gewesen. Und auf einmal kommt die Kontroverse. Und ich kann da mal ein bisschen Überblick geben. Was sind meine Notiz hier? 2016, Colin Kaepernick, der 49ers Quarterback, fängt auf einmal an.
Es kam auch aus nirgends, ne? Aus dem Nirgendwo einfach.
Genau, fängt auf einmal an, während der Nationalhymne aufs Knie zu gehen, um Police Brutality zu protestieren. Es gab zu der Zeit verschiedene Fälle oder mehrere Fälle in den USA von Polizeigewalt oder einfach dunkelhäutigen Menschen, die erschossen wurden von Polizei oder von einem Nachbarn. Trayvon Martin war zu der in dieser Zeit.
Genau.
Und dieser Protest hat dann eine nationale Debatte angestoßen. Mit der einen Seite, die gesagt hat, hey, Amerika ist gebaut auf Free Speech. Und der anderen Seite, die sagt, du disrespektest unser Land, du disrespektest die Flagge und das Militär.
Genau.
Und NFL-Player sind dann so ein bisschen auf beiden Seiten gewesen. Einige haben sich zu Kaepernick gestellt, einige dagegen. Aber das Ganze war ein Riesenthema auf ESPN, auf CNN, in den ganzen amerikanischen Medien. Hat dazu geführt, dass Kaepernick 2017 Free Agent geworden ist. Und obwohl es von seinem Spiel her und seinem Talentlevel ja logisch gewesen wäre, dass er eine neue Mannschaft
gefunden hätte. Er war immer noch in seiner Prime, also absolut, am Top-Level gespielt.
Ist er seitdem unsigned und hat seitdem kein NFL-Football mehr gespielt.
Genau.
So, Mark war da dabei. Oder nicht in Person, aber hat mit einigen von den Jungs gespielt. Was war so ein bisschen deine Perspektive? Oder wie wurde das bei den Niners aufgenommen? Was
ja, ja, auf jeden ist? Fall war ein sehr, sehr interessantes Thema. Nicht nur bei den Niners, aber natürlich, wie du schon sagst, durch die NFL hinweg. Aber als ich dann 2017 bei den Niners eben gelandet bin, waren noch einige von den Jungs da, die mit Colin Kaepernick eben das aufs Knie gegangen sind. Eli Harold, einer der, ich glaube, der war direkt jetzt beim zweiten Mal, wo er das gemacht hat, war er direkt dabei. Und er war auch bei mir mit im Linebacker-Room. Und der auf jeden Fall da sehr ausgesprochen war und sehr gegen dieses Social oder diesem Social Movement auf jeden Fall sehr groß mit dabei war. Es hat einfach damit angefangen, dass wir einen sehr, sehr guten Owner hatten, der da gesagt hat, hey, ich lasse euch da die Meinungsfreiheit, was ihr machen wollt, das ist okay. Und dadurch hat es eben so angefangen. Und als ich dann dort gelandet bin, waren immer noch einige da, die aufs Knie gegangen sind, was halt da wirklich diese Kontroverse angefangen hat, weil einige Leute das als Protest gesehen haben, andere Leute haben es halt einfach als Disrespect gesehen. In den USA ist es nicht einfach du kannst dieses Land nicht disrespecten. Es ist ein Land, das auf Patriotism aufgebaut ist. Wenn du irgendwas gegen dieses Land, gegen diese Flagge sagst, das kommt einfach nicht an. Und da so wurde das halt einfach wahrgenommen von vielen und war auf jeden Fall ein sehr heikles Thema. Ich für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sein, ich habe mich da als Deutscher, ich habe mich so gefühlt, als schwer zu sagen, aber ich habe so, es ist nicht wirklich mein Fight, weil klar, ich sehe die Brutalität, ich sehe beide Seiten, ich sehe die. Da sind sehr viele Patrioten, da sind Leute, die strugglen in the hood mit Police Brutality. Ich war da so ein bisschen in der Mitte. Ich wusste nicht genau, wie ich mich verhalten soll. Also ich hab nie ein Knie genommen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe diese 2 Minuten genommen für mich selber persönlich. Ich habe das schon mal erzählt. Diese Nationalhymne ist für mich so ein Moment, wo ich einfach in mich selber reingehe, diesen Moment nochmal genieße, voll komplett aufnehme. Aber war auf jeden Fall eine riesen Debatte. Und zu deinem Punkt so, war es im Endeffekt das Ding wert für Colin Kaepernick, dadurch seinen Job zu verlieren und komplett, du warst in einem Hype, du warst in einem höchsten Level, du hast auf dem höchsten Level gespielt, warst ein Face of the Franchise, du warst einer der Besten in der Liga und dann warst du raus für ein Knie, weil was eigentlich schwierig, Mann. War sehr schwierig und es war auch in der Organisation eine Riesendebatte. Aber im Endeffekt, weiß ich nicht, schwierig zu sagen, ob sich das im Endeffekt so gelohnt hat.
Also was für mich da reinzählt, ist leider in vielen Aspekten im Leben, aber besonders in der NFL, sind die Leute, die zuerst was machen, meistens nicht die den Reward davon einsahen, also die Belohnung davon bekommen. Das heißt, Colin Kaepernick hat es gemacht. Okay, man muss dazu sagen, die 2016 49ers haben sich ehrlich gesagt, also nicht mit Ruhm bekleckert. Ja?
Nee, nee, nee.
Ich nachschaue, die Saison 2 Siege über die gesamte Season.
Genau.
Ansonsten war, nur verloren. Die einzige Mannschaft, die geschlagen hat, waren die Los Angeles Rams. Chip Kelly als Head Coach. Hast du mal für Chip Kelly gespielt?
Nee, aber ich hab einiges gehört. Ist nicht einfach für ihn zu spielen.
Ja, ich persönlich habe bis jetzt nur das von Leuten bekommen, die für ihn entweder am College oder auch in den Pros gespielt haben, die gesagt haben, extrem schwere Person für die zu spielen. Ich habe für einen Headcoach gespielt, der unter ihm gelernt hat und wenn da der Coaching-Tree bestehen bleibt, dann kann ich das auf jeden Fall genauso unterschreiben. Und dann in so einer Situation sich eben so weit aus dem Fenster zu lehnen, ist klar, dass es da als Spieler gefährlich werden kann. Was man aber auch bedenken muss, ist der Spieler, der zum Beispiel die Free Agency erfunden hat, der die NFL verklagt hat, der da auf die Barrikaden gegangen ist, hat dann später auch, wurde von der Liga geblackballed. Die ganzen Vorreiter, die immer sich aus dem Fenster lehnen und für sowas kämpfen, sind meistens die, die dann
die den ultimativen Preis dafür zahlen.
Preis dafür zahlen, genau.
Genau.
Und du musst dazu sagen, dass seit 2016 die NFL, was Activism angeht, politischer Aktivismus, Chancengleichheit, Antirassismus, wie auch immer du die verschiedenen Themen nennen willst, sich eben einiges getan hat. Als ich bei den Patriots war, wir hatten immer, jede Woche gab es eine Aktion, wo die Mannschaft sich mit ihrer Foundation für was eingesetzt hat, was mehr Chancengleichheit schaffen sollte. Ob das jetzt mit Highschoolern reden ist, von Highschools, die in der Gegend eher benachteiligt sind. Oder wir haben Zoom-Calls gehabt mit Kids, die im Juvenile Detention Center waren. Es gab immer eine Option, sich einzusetzen und es wurde von dem Franchise encouraged. Und wenn du eine Idee hattest, haben die das auch unterstützt. Einige andere Jungs haben Foundations selber gegründet, die verschiedene Events gestartet haben, wo dann unser Owner Geld reingedonatet hat und sowas. Und ich glaube, das kommt tatsächlich eben seit diesem 2016, wo es diesen großen Crash gab.
Ich glaube auch, der hat auf jeden Fall einen Difference gemacht. Es hat auf jeden Fall einigen Leuten die Augen geöffnet. Aber wie erklärst du dir das, dass er nie wieder danach eine Chance bekommen hat? Weil ich glaube, bis heute postet er Workout-Videos und Open Tryouts und hat da Open Workouts, wo er NFL-Teams einlädt. Es ist ja nicht, dass er nicht mehr spielen will. Er wollte bis 6 Jahre später, nachdem er aus der Liga war, wollte er immer noch spielen. Aber es war immer noch heikel genug, wo Leute ihn nicht wirklich anfassen wollten. So, da ist zu viel Kontroverse immer noch dran. Ne?
Also ich glaube, es geht in zwei Richtungen. Auf der die kontroverse Richtung sind für mich die ersten 4 Jahre. Also die ersten 4 Jahre nach dieser Situation wäre es logisch gewesen, dass er vielleicht noch eine Chance bekommt. Aus einer rein sportlichen Sicht. Und ich glaube, er hat die nicht bekommen, weil kein Owner sowas encouragen will. Kein Owner möchte, dass Spieler wirklich anfangen, so viel mit so viel Macht um sich zu werfen.
Ja,
ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein bisschen so ein Ding, dass immer die viele Owner ideologisch gegen das sind, wofür er steht. Und auf der anderen Seite hast du das, möchtest du wirklich, dass das Thema oder dass das Gesprächsthema von deiner Mannschaft diese politische Seite ist, oder willst du nicht lieber den Fokus auf dem Sportlichen nehmen?
Absolut.
Weil du musst das auch so sehen, als Geschäftsmann, wenn ich ein NFL-Franchise-Owner bin, ein Großteil meiner Fans sind sehr konservativ, ein Großteil meiner Fans sind Patrioten, Ex-Militärs etc. Und auch wenn Kaepernick seine eigentliche Message gar kein Disrespect an diese Leute ist, wenn die es so aufnehmen und dann deswegen anfangen, mein Business zu protestieren, dann ist meine Entscheidung 100%. Sehr klar.
Das Ding ist, du kannst es niemals allen recht machen. Deshalb so oftmals Politik, Religion, sowas ist einfach Tabuthemen, weil du splittest die Leute in half, so weißt du? Eine Seite würde sagen, okay, ja, cool, ich bin mit Kaepernick, aber die anderen nicht. Natürlich, als Owner willst du es allen recht machen. Du willst, dass alle Leute ins Stadion kommen, alle Leute dich unterstützen. Daher, ich verstehe es von der Business-Seite auf jeden Fall, dass du sowas nicht anfassen willst, weil so oder so wirst du verlieren.
Ja, du verkaufst ja was. Du hast ein Produkt, das du verkaufen willst.
Genau.
Und umso freier du das von irgendwelchen kontroversen Themen gestaltest, umso mehr Leuten kannst du dieses Ding verkaufen. So, Amen. Und, ja, das und ist genau da, der ist Punkt. Dann, da ist dann meistens leider egal, ob was richtig oder falsch ist und ob dieser Protest eigentlich von einem guten Platz kam. Er ist sozusagen das Symbol dafür und ist so eine Streitfigur geworden. Ich denke, viele Leute haben vielleicht auch bis heute gar nicht verstanden, worum es ihm überhaupt ging. Ja, es ging ihm ja gar nicht darum, das Militär zu disrespekten oder irgendwas Negatives über die USA zu sagen. Ja. Und das ist aber in dem ganzen Trubel, in dem ganzen Skandal verloren gegangen. Und er zahlt den Preis dafür. Die Spieler von heute haben den Benefit, dass wir, wenn es um politisches Engagement geht, wenn es um Activism geht, wir eigentlich viel mehr uns erlauben können heutzutage als damals.
Auf jeden Fall, hundertprozentig. Nee, er hat auf jeden Fall den Weg geebnet, um einfach ein bisschen freier zu sein.
Man, für uns am College war das auch ein Riesenmoment, weil also ich war ja genauso 14 bis 17, 18 am College. Da gab es einige Fälle von so Polizeigewalt, an die ich mich erinnern kann. Ich scramble jetzt bestimmt die Timeline, also ich bin mir da gar nicht mehr sicher, die ganzen verschiedenen Namen. Der Trayvon Martin Case war ein großer, als da das Verdict zurückkam. Philando Castile, glaube ich, Eric Gardner. Es gab einige Fälle und bei uns am College war es ja auch so, dass du als College-Spieler ja noch weniger Agency hast. Du kannst dir eigentlich gar nichts erlauben. Ja?
Gar also, nicht, nee.
Bei uns kam dass in Tennessee sogar dann angefangen hat, Studenten Proteste zu organisieren. Wir waren welche von den ersten Spielern, die dann mitgemacht haben. Aber Colin Kaepernick zu sehen und was er gemacht hat auf diesem NFL-Level, hat bei uns viele Jungs inspiriert, auch in sich mehr zu engagieren, was so Aktivismus und Politik angeht. Und bei einigen Jungs hat sich das dann, also sehe ich das jetzt noch, wie das am College angefangen hat, damals durch diesen Moment, wo wir alle diese Bilder auf Social Media gesehen haben, wie die Polizei jemand erschießt, jemand erwürgt bei einem Traffic Stop etc. Und es dann wieder und wieder und wieder keine Konsequenzen gibt. Einige von den Jungs sind in der NFL und sind aber in der NFL trotzdem oder mehr aktiv gewesen, glaube ich, weil sie eben diesen Moment hatten am College, wo sie selber mit dabei waren. Wir sehen, Colin Kaepernick war so ein bisschen eine Inspiration. Jetzt sind die Jungs NFLPA Presidents, die Jungs haben ihre eigenen Foundations, die sind sehr outspoken. Also krass. Mein Kollege Jalen Reeves-Maben wäre für mich dann ein Riesenbeispiel, dem am College einer von den Startern war und eigentlich politisch ein bisschen wenig immer gemacht hat. Dieser Moment kam, Kaepernick nimmt es nie, das ist eine Riesendebatte, das stößt bei allen was an. Und über den Rest seiner Karriere siehst du eigentlich, dass er sich immer einsetzt und immer vorne mit dabei ist. Und ich denke, das ist die Legacy, die Kaepernick mit diesem Moment hinterlässt. Also für ihn wird es sportlich wahrscheinlich nie wieder zurück in die NFL geben. Aber ich denke, dass der Impact, den er hinterlassen hat mit diesem Moment, über die nächsten Jahrzehnte immer nur noch mehr geben wird. Und dann sagen wir nochmal 10 Jahren, wenn die Leute sagen, hey, das ist einer der Momente gewesen, wo sich das Spielfeld verändert hat.
Krass,
für Spieler, die sich politisch engagieren wollen.
Nee, krasser Punkt, und da bin ich 100% bei dir. Ganz kurz, habt ihr im College, war das ein Ding, dass da Leute auch aufs Knie gegangen sind oder sowas?
Ich glaube, nee, Mann, ich glaube, aufs Knie gehen war nicht drin. Ich glaube, das war auch so. Wir haben gesagt, wir haben, glaube ich, als Mannschaft einmal was gemacht, wo wir, glaube ich, in der Kabine zusammen aufs Knie gegangen sind. Ich bin mir nicht mehr sicher, Mann. Aber da war auch, die Schule hat da ein bisschen Angst gehabt, dass das, was passiert oder sowas, oder wie wir vielleicht die hatten eigentlich Angst, dass wir was machen, was die Fans sauer auf die Universität macht, sozusagen, ja.
Das ist genau dieser Business-Aspekt, ne? Du willst halt deine Fans, deine Customers sozusagen, das sind deine Kunden, nicht unnötig verärgern, weil du, wie gesagt, du verkaufst dieses Produkt, und wenn die nicht mehr kommen wollen, dann ist natürlich,
Und dann ist immer so, ich glaube, der Schritt, den dann einige Jungs eben gemacht haben, ist, dass sie wirklich umgeschaut haben, okay, wie kann ich im Campus involviert sein in die verschiedenen Organisationen, die wirklich was bewegen möchten, die wirklich was planen. Für mich war das eher dann über meine Studentenverbindung. Weißt du, wir haben wirklich so Community Service Events einfach gemacht. Ja, wir hatten Feeding the Homeless Events, wir hatten Voter Registration Events, Donation Drives etc., also wirklich, wo du Hand anlegst und wirklich was tust. Krass. Und ich fand, sowas hatte dann ein bisschen mehr eigentlich einen Impact, als nur irgendwie zu protestieren. Weil das ist ja immer so ein bisschen das Ding, so das war ein Moment und es war wichtig, dass es mal passiert, aber dann irgendwann muss auch der nächste Schritt kommen.
Du musst die Action auch kommen.
Du musst die Action kommen. Irgendwann musst du was machen und du musst auch wirklich was bewegen. Und das hat mir nach einer Weile bei vielen von diesen Protesten einfach gefehlt. So, okay, wir machen was, wir protestieren was, aber was machen wir als nächstes? Was machen wir als nächsten Schritt?
Hundertprozentig. Nice.
Alright. Kaepernick-Skandal 2016. Dann gehen wir doch mal direkt ein Jahr davor in den nächsten Skandal rein. Bräuchten wir welche von den Patriots-Jungs jetzt dabei. 2015, das ist das AFC Championship Game, New England Patriots gegen die Indianapolis Colts. Es war, glaube ich, ein sehr regnerisches Game. Ich glaube, es war
auch sehr kalt, glaube ich.
Sehr kalt. Da ist es schwer, die Bälle zu fangen. Und da hilft es vielleicht, wenn in dem Ball ein bisschen weniger Luft drin ist als normal. So, es ist dann herausgefunden worden, nachdem die Patriots das Spiel gewonnen haben, dass einige der Footballs, die die New England Patriots benutzt haben, zu wenig Luft drin hatten. Was Leute, nicht nervös, wie nennt man das? Suspicious auf Deutsch. Neugierig, was einige Leute neugierig gemacht hat.
Genau, das ist ein gutes Punkt.
Was einige Leute neugierig gemacht hat, was da wohl passiert ist. Die NFL hat eine Investigation angefangen, die herausfinden wollte, was mit diesen Footballs passiert ist. Wer hatte die in der Hand? Wer hat die angefasst? Wer hat an den Footballs rumgearbeitet? Und hat herausgefunden, dass es more probable than not, also
ja,
mehr
wahrscheinlich als nicht,
als unwahrscheinlich. Ja, genau. Mehr wahrscheinlicher als nicht ist, dass Patriots Personal mit Absicht diese Footballs unterinflated hat, also Luft aus den Footballs rausgelassen hat. Besonders der Lockerroom Attendant Jim McAnally und Equipment Assistant John Jastrzemski, also Jungs, die im Patriot Equipment
Staff. Kennst du die noch? Sind die noch da oder nicht mehr?
Nee, ich glaube, die Jungs wurden
alle
entlassen. Ja, ich glaube, die wurden gefeuert danach. Ja.
Erzähl mal, hast du irgendwelche Patriot Inside Stories dazu? Weißt du? Nein, Alter, schau mich an. Was weißt du dazu, Mann?
Was ich dir sagen kann, ist die Kultur von den New England Patriots ist, dass alles getan wird, was du in deiner Kontrolle hast, was innerhalb der Regeln, wie du sie verstehst, ist, um zu gewinnen.
Okay.
Das heißt, alles, was du in die Vorbereitung stecken kannst, alles, was du in Research machen kannst, bis hin zu, wie ist der Rasen, wie ist das Wetter, was sind die Tendencies von dem Referee, was ist dem seine Persönlichkeit, das sind die ganzen Informationen, die aufbereiten nur für uns Spieler. Und dann gibt es ja nochmal ein ganz anderes Level an Informationen, was die Coaches für sich aufbereiten, um sich auf diese Spiele vorzubereiten. Besonders bei einem Playoff-Spiel kann ich mir gut vorstellen, dass dann man sich vielleicht überlegt, hey, wie können wir den Ball optimieren, um uns zu helfen?
100%.
Und ich glaube, das ist auch nicht unbedingt genau geregelt gewesen oder die NFL-Regeln waren bestimmt nicht genau genug, dass man sagen könnte, hey, da ist ein bisschen, Gray Area. So.
Okay, also Fakt ist, Luft wurde aus dem Ball genommen oder der wurde nicht genug aufgepumpt. Wer glaubst du, woher kam der Call? Kam der von ganz oben? Kam der von Tom Brady, der dafür zahlen musste, wurde dafür suspendiert? Wer hat diesen Call gemacht? Der so, hey, es wird wahrscheinlich einfacher sein, den Ball zu fangen, wenn da ein bisschen weniger Luft
ist. Mark, du spielst Linebacker, okay? Wie oft hast du Footballs in der Hand vor dem Spiel? Die Gameballs?
Gar nicht.
Okay, wer hat die Gameballs in der Hand?
Da ist eine Person, die den
hat.
Also, es kann natürlich nicht von dem Head Coach, weil der denkt ja wahrscheinlich nicht mal dran.
Ja,
oder also, dem wäre das aber
es gibt bestimmt
eine Sachen. Person, die natürlich den Ball handelt am allermeisten. Jedes Spielzug den Ball in der Hand
hat. Es gibt zwei Spieler, die sehr, eine sehr intime Relationship haben mit den Bällen. Abgesehen von den Specialists.
Der Center und der,
die Specialists tun ja ihre Bälle auch immer vorbereiten und abschürfen und irgendwie komisches Zeug einreiben und sowas.
Also
diese Specialist-Bälle werden auch ganz besonders behandelt vor den Spielen. Aber generell, was mit dem Ball passiert, ist Sache vom Quarterback und Center. Und gerade Brady, würde ich sagen, ist jemand, der eben das Ganze schon zu einer Wissenschaft gemacht hat. Ja. Mhm. Also ich habe Stories gehört, der Center von den Patriots hatte immer irgendwie Babypuder in der Unterhose und sowas. Und es gab ein ganzes Procedure, um wie eben der Ball und seine, wie nennt man das? Seine Snap-Zone, ja, seine...
Seine Arschritze musste schön frisch sein.
Damit der Quarterback-Center-Exchange eben jedes Mal perfekt ist. Und ich denke, jemand, der mit so viel Detail und so viel Liebe zum Detail arbeitet, der überlegt sich vielleicht auch, wie man den Ball optimieren kann.
Was kann man da für Vorteile ziehen? Okay, aber... hat natürlich auch, muss ja auch einen Unterschied vom Werfen gemacht haben. Also ist ja einfacher zu werfen, glaubst du? Hm. Weil fangen verstehe ich. Werfen?
Ist auch die Frage, ich würde gerne einfach mal das spüren können. Also
genau,
ich würde
wie, was da der so Unterschied wirklich
genau,
ist. Ne?
Ich möchte genau wissen, wie viel Luftdruck auf diesen deflateten Bällen drauf war.
Genau.
Und wie viel auf einem normalen ist, damit du vielleicht mal wirklich eine Idee hast, um wie viel
hier was das Ganze da wirklich handelt. Ne?
Ja, wovon reden wir hier? Reden wir von einem richtigen latschigen Ball, den du mit den Fingern so eindrücken so kannst? Oder ist das so ein bisschen weniger?
So eine Rosine.
Ja, weißt du? Weil ich glaube halt tatsächlich nicht, dass es so eine Rosine war, weil ich glaube, das wäre schneller aufgefallen. Ja,
deshalb verstehe ich auch nicht, wie das überhaupt rausgekommen ist. Wird nach jedem Spiel, werden die Bälle gecheckt und wird da ein Pressure-Test gemacht? Es muss ja wahrscheinlich genug gewesen sein, dass es auffällt. Anders, sonst würdest du das ja wahrscheinlich nicht testen.
Ich glaube, alternative Möglichkeit ist, dass es vielleicht ein bisschen Politik gab, dass es vielleicht
dass da jemand geredet hat, was
jemand
nicht hätte geredet, sagen
sollen. Jemand, die Patriots haben sich viele Feinde gemacht über die Jahre, auch in hohen NFL-Kreisen teilweise. Mhm. Wegen den anderen Skandalen, über die wir noch ein bisschen
sprechen. Wo wir auch gleich drauf eingehen. Genau.
Und ich glaube, dass es vielleicht von dieser Seite her eher kam. Dass es, hey, die Colts haben das Spiel verloren. Die haben natürlich ein Interesse daran, irgendwie da alles reinzustecken. Die haben ihre Relationships benutzt. Vielleicht gab es jemand, der geredet hat, der die Patriots unter den Bus werfen wollte.
Ja.
So könnte ich mir das vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du den Ball wirklich so sehr deflaten kannst, dass es eine richtige Rosine ist und sowas. Also
da muss es irgendwie einen Tipp gegeben haben, so, hey, check mal die Bälle, da war. Oder war vielleicht ein Interception oder was und jemand hat gesagt, so, hey.
Hey, hör mal.
Hey, ist schön weich.
Naja, also was am Ende dabei rausgekommen ist, wie gesagt,
also die NFL... das kann ich mir gut vorstellen. Dass vielleicht war ein, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr an die Spiele erinnern, vielleicht war ein Turnover und du darfst ja den Ball vom anderen Team behalten, wenn ein Turnover ist.
Ja.
Und vielleicht haben die dadurch gecheckt, so, hey, Alter, irgendwas ist mit diesem Ball nicht richtig. Luft. Ja, schau mal, vielleicht, wenn du die Statline finden kannst im Spiel.
Ich google gerade.
Das wäre interessant. Aber ja, anders kann ich mir das fast gar nicht vorstellen. So. Wie wäre das denn? Wie wäre das denn sonst passieren? Kann man was finden?
Yeah. Also es waren die Colts Staffer, die NFL notifiziert haben, dass sie doch bitte die Bälle checken sollen.
Krass.
Und die NFL hat an der Halbzeit gecheckt und hat geschaut, dass 11 von 12 Footballs von den Patriots underinflated waren.
Krass. Aber okay, im Endeffekt, okay, Patriots haben das Spiel trotzdem gewonnen. Yeah. Was wäre denn da die Konsequenz geworden? Also selbst wenn sie, okay, wenn die haben es in der Halbzeit rausgefunden und dann haben die das in der Halbzeit wahrscheinlich gesagt, okay, die sind underinflated, müssen wir jetzt aufblasen, ne?
Haben ja, also ich meine, ich sage dir ehrlich, das Endresult von dem Spiel war 45-7 für die Patriots.
Komplett sinnlos, überhaupt zu schäden.
Ja, also ich glaube nicht, dass da die Bälle unbedingt den Unterschied gemacht haben. Ja. Aber ich verstehe es natürlich auch als Colts, dass ich da dann trotzdem versuche, jeden an jede.
Klar, klar, hundertprozentig.
Nach allem zu greifen.
Aber ich frage mich, was die Hoffnung war. War die Hoffnung so, ja, das wir müssen ein Rematch machen?
Na, ich glaube, das weißt du was. Also ich glaube, das ist dann einfach nur Pettiness.
Ja, wir haben verloren, die haben gecheatet, wir wollen das.
Ja,
wollen,
genau. Und ich meine, die haben auch ein bisschen was rausgekriegt. Hier, als Resultat von der Investigation hat die NFL die Patriots $1 Million gefined. Okay. Hat denen 2 Draftpicks abgenommen. In First Rounder 2016 und Fourth Rounder 2017. Und Quarterback Tom Brady war suspended für 4 Spiele.
Mhm.
Die haben das Ganze dann appealed. Die NFL hat denen die Draftpicks am Ende zurückgegeben. Die Fine wurde ein bisschen reduziert. Aber Bradys 4-Game-Suspension wurde trotzdem beibehalten.
Ja, ja.
Und
war wahrscheinlich halt einfach nicht genug Beweise da waren. Du kannst ja das nicht wirklich beweisen, dass, hey, Brady hat es gewusst. Er war derjenige, der das okay dafür gegeben hat. Im Endeffekt ist es halt, ja, okay, he said, she said. Like, weißt du, die einen sagen das, aber.
Ja, ich glaube, wäre es ein engeres Spiel gewesen, dann hätte ich den Colts da ein bisschen mehr eingeräumt. Ja, dann hätte ich gesagt, ja, okay, vielleicht war das ein bisschen ein räudiger Move, aber wenn du halt 45-7 verlierst, Digga, dann lag es nicht an den Footballs.
Genau. Oh man. Ja, lass direkt ins Spygate reingehen. Lass direkt bei den Patriots bleiben.
Andere große Patriots-Skandal der letzten 20 Jahre. 2007 wurden die New England Patriots dabei erwischt, wie sie illegal die Signale von gegnerischen Coaches gefilmt haben während einem Spiel gegen die New York Jets. Das ist eine Violation von NFL-Regeln gewesen, die besagen, dass du eben nicht die gegnerische Sideline filmen darfst, um eine Competitive Advantage zu bekommen. Also klar ist die gegnerische Sideline manchmal beim Filmen zu sehen, aber du darfst eben nicht gezielt die gegnerische Sideline filmen, um dir einen Vorteil zu verschaffen. Genau, die NFL hat eine Investigation gestartet, angeführt von Roger Goodell, die herausgefunden hat, dass die Patriots die gegnerischen Signale gefilmt hat für mehrere Jahre, all the way back bis 2000. Und
oh mein Gott, ey.
Hat in der Zeit natürlich auch einiges an sportlichen Erfolg gehabt. Das große Fragezeichen war, es gab dann Hinweise darauf, dass die Patriots angeblich ein Walkthrough von den Los Angeles Rams gefilmt haben vor dem Super Bowl, den sie damals gewonnen haben. Das war, glaube ich, 2002, würde ich sagen.
Nee.
Früher?
Rams?
2000.
Das war, als Goff noch gespielt hat. Das war letztens erst. Das war für.
Nein. Alte.
Ah, okay.
Das ist ganz früher. Das war Greatest Show on Turf gegen Patriots. Das war, glaube ich, der erste, den sie gewonnen haben.
Okay, ja.
Genau. Und das hat aber sich herausgestellt, dass sie da tatsächlich unschuldig waren, dass sie da nur, sie haben ihr Kamera-Equipment fürs Spiel aufgebaut, während dieses Walkthrough lief, aber anscheinend wurde da nichts
gefilmt. Auszusehen haben wir auf Play gedrückt.
Das wissen wir. Ich zeig dir noch, was ich hier sehe. Aber es gab dann natürlich eine riesen Schlammschlacht zwischen der NFL und den Patriots und dem Patriots-Angestellten, der für dieses ganze Programm verantwortlich war. Der hat natürlich auch seine Position dann ausgenutzt, hat versucht sozusagen, sich nach vorne zu bringen mit verschiedenen Lawsuits und seinem Legal Team etc. Als Ergebnis dieser ganzen Investigation wurden die Patriots $250,000 gefined. Head Coach Bill Belichick persönlich wurde für $500,000 gefined.
Okay.
Die größte Fine aller Zeiten gegen einen NFL-Coach. Dazu wurde dem Team ihr erster Round-Draft-Pick 2008 weggenommen. Und der Skandal ist natürlich bis heute so ein bisschen so ein Schmutz auf der ganzen Weste von der Patriots-Dynasty.
Ja, 500.000, dafür kriegst du wie viel? 3 Super Bowl-Rings? Die wohl auch genommen.
Ja.
Aber na, der ist krass, Mann. Aber was interessant war, ich will keine Namen oder Details nennen. Ich habe in der Spielwoche, ich habe Tape gesehen von anderen, von Walkthroughs und 7 on 7 und was auch immer von anderen Teams.
Ja.
Die, also in der Spielwoche. Das ist wahrscheinlich mehr gang und gäbe, als Leute verstehen.
Yeah. Und es war auch, glaube ich, zu der Zeit von diesem Spygate, warum die Patriots sich dann so verteidigt haben. Ja, und
yes,
warum
das macht jeder.
Ja, und warum die Fines eigentlich auch relativ klein ausgefallen sind. Ja, die NFL, für die NFL war das unangenehm, dass das Ganze öffentlich geworden ist. Ja. Die mussten dann irgendwas machen. Aber es war zu der Zeit, und es ist, glaube ich, auch immer noch gang und gäbe, dass all is fair in love and war, dass du eben alles versuchst, um dir eine competitive advantage zu beschaffen.
Hundertprozentig.
Und die Patriots waren halt hier in dem Fall einfach diejenigen, die erwischt wurden. Aber auf jeden Fall haben es andere Teams auch gemacht.
Mhm. Ja, Alter, ich habe komplett, Alter, ich habe Team-Drills, Raps, alles gesehen, Alter. Und dann die Spielzüge haben wir im Game dann gesehen. Es ist so shit. Ich frage mich so, wer diese Clips leaked.
Ja, wer sind die Sources?
Woher kriegt ihr dieses Zeug? Es ist so krass. Ja. Aber ja, es passiert auf jeden Fall. Aber erzähl, Patriots intern, wie war das? Wie wurde damit umgegangen? War das noch ein Thema? Oder war eher also so ein heikles Thema?
Bei der Zeit, wo ich da war, war Spygate ja schon lange vorbei. Also Spygate war so, das war das Drama von der ersten Dynasty, also von diesen ersten 10 Jahren von dem Patriots-Erfolg. Wo ich da war, dann waren es vielleicht eher die Witze über Deflategate, die ab und zu noch gekommen sind oder so.
Yeah.
Aber Spygate, ja, da ging es ja um Leute, die gar nicht mehr in der Organisation sind, abgesehen von, glaube ich, halt Belichick und ein paar Coaches. Aber ja, da habe ich weniger damit bekommen.
Ja, ja, interessant, Mann, auf jeden Fall. Weil, ja, es ist rausgekommen, die Leute wurden gefeind, aber geändert hat das nicht viel.
Ja, ich glaube, heutzutage sind Teams vielleicht ein bisschen schlauer, wie sie das Ganze machen. Die schauen, dass es da keinen Paper Trail mehr gibt. Ich glaube, die Person, die bei den Patriots verantwortlich war, die war zwar jemand, den die im Staff hatten. Und ich glaube, deswegen war es vielleicht auch noch ein Problem. Aber heutzutage, die Teams machen das trotzdem, Mann. Das ist auch, dir wird auch immer gesagt, du kannst nirgendwo irgendwie was liegen lassen, ja, wenn du in den Hotels bist und sowas, du musst eigentlich aufpassen, wenn du auf
dem Road bist. Oder dein Playbook irgendwo liegen lassen.
Ja, wenn du irgendwas liegen lässt, das kann alles irgendwie verschwinden und zu anderen Mannschaften gelangen. Okay.
Ich meine, im Endeffekt, Alter, wenn du irgendein Playbook finden würdest, das ist wie Spanisch für dich, weißt du, du verstehst ja kein Wort. Du weißt, okay, du siehst, okay, die haben das, den und den. Das, du hast keine Ahnung, wann das Play kommt. Du hast keine Ahnung, was diese Terminologie bedeutet. Was im Endeffekt, du musst immer noch da rausgehen und das Spiel wirklich spielen. So, weißt du, klar kann das dir eine kleine Advantage geben, aber ich denke nicht, dass es dir so einen riesen Vorteil gibt.
Und ist ja noch ein Ding, gerade wenn es um Signale geht. Ja. Ich war jetzt bei den Raiders und unser Head Coach, Coach McDaniels, kam ja von den Patriots. Der war ja seine ganze Karriere eigentlich bei New England. Das heißt, diese zwei Coaching-Staffs, die da aufeinander getroffen sind, wussten, kannten jedes Signal, jedes Codewort, jedes Audible. Kannte man ja. Du kannst ja nicht jedes Signal ändern, nur weil du jetzt gegen Mannschaft spielst, die dein Playbook kennt. Mhm. Ja. Und am Ende des Tages haben wir aber trotzdem gewonnen, weil
das
ist immer noch Football.
Du musst überlegen, wenn von einem Defensive-Standpunkt, du closed eine Defense, jeder Quarterback dieser Liga, jeder Center dieser Liga weiß, was das bedeutet. Ich sage close left, das heißt, entweder du closed eine Defense, also das heißt, du settest die Formation zu dieser Seite und dann ist normalerweise ein Safety Call, Roy Lou, Rita Linda. Du weißt, jeder weiß, das bedeutet links, rechts, wo auch immer der Safety runterkommt in der Coverage. Die Offense weiß, was kommt, die weiß, was mit der Coverage kommt, aber trotzdem musst du es immer noch defenden. Du musst trotzdem noch einen erfolgreichen Spielzug haben. Weißt du, du weißt mehr, Leute, da geht so viel ab bevor einem Spielzug. Du hörst die O-Line, redet miteinander, die sagen hier 5-0, 5-0. Du weißt, was für eine Protection kommt, aber trotzdem. Wissen und dann wirklich executen und trotzdem noch das Play zu rennen, das sind zwei verschiedene Dinge, so weißt du.
Zwei verschiedene Dinge, Mann. Ja. Zwei verschiedene Dinge. Jetzt gehen wir in den nächsten Skandal rein, oder? Das ist,
was haben wir?
Für den hier hätten wir Kasim gebraucht. Da hätte mich mal interessiert, ob da noch irgendwas übrig ist. Bountygate war der große Skandal von den New Orleans Saints.
Der war krass, Alter.
Der war krass, ne? 2012 hat die NFL herausgefunden, dass die New Orleans Saints ein Bounty-Programm, also ein Kopfgeldprogramm hatten für ihre 2009 und 2011 Seasons. Das heißt, Spieler haben Kopfgeldprämien bekommen, wenn sie andere oder gegnerische Spieler verletzt haben.
Aus dem Spiel genommen haben.
Aus dem Spiel genommen haben. Das heißt, Concussions, gebrochene Rippen, Knochen etc. gab es überall Preise dafür, wahrscheinlich auch verschiedene andere Dinge für
Sex oder
Personal Fouls. Die NFL hat eine Rieseninvestition gemacht, auch wieder angeführt von Roger Goodell. Das Beweismaterial hat nicht nur Dokumente included, also die hatten das Ganze auch auf Papier und ausgedruckt.
Wahrscheinlich in den Locker Room
hängen.
So, ey, ein gebrochenes Bein, $500. Gebrochene.
So, das. Boah. Ja, genau. Natürlich Zeugenaussagen, aufgenommene Konversationen, die Saints-Spieler und Coaches eben implicated haben. Und als Resultat der Investigation hat die NFL ein paar richtig schwere Strafen verhängt über die Saints Organization. Head Coach Sean Payton wurde suspended für die gesamte 2012 Season. Mhm. Und der Defensive Coordinator Greg Williams, der das ganze Programm übersehen hat, wurde suspended indefinitely. Also wow. Der war erstmal komplett raus, wurde aber später wieder reinstated und coacht mittlerweile, glaube ich, auch wieder.
Sorry. Ja, wird mal raus. Aber da ist auch wieder die Frage, wo kam das von oben? Wer hat den Call dafür gemacht? So, hey, lass mal ein bisschen Incentives reinhauen, dass wir mit mehr Violence spielen und Leute verletzen wollen.
Ja, also hier, Greg Williams ist gerade der gerade Coach bei den DC Defenders, aber der war
Bei den UFL, glaube ich, heißt das.
Genau. Aber er war, er war Defensive Coordinator von den Rams, Titans, Browns und Jets innerhalb der letzten Jahren. Das heißt, seine Karriere ging auf jeden Fall noch weiter nach diesem
Moment. Also ist dann, kannst du das nachsehen? Siehst du seine Timeline? War er dann nach dem Bounty Gate, war er raus? Oder hat er danach noch einen NFL-Job bekommen?
Nee, er hat danach direkt weitergemacht bei den St. Louis Rams.
So, den wollen wir.
Den wollen wir.
Das ist das Mindset, das wir brauchen.
Er wurde direkt gehired von den Rams, wurde dann aber suspended, also hat nie gearbeitet für die Rams.
Okay.
Wurde aber im selben Monat später wieder reinstated und ist dann wieder, hat er angefangen bei den Tennessee Titans.
Okay, genau. Ja, interessant, Mann. Ja. Was auch echt heavy ist, Mann, weil bis zu dem Zeitpunkt, bevor dieses Bounty Gate, es war erlaubt, dass du deinen Spielern so eine kleine Prämie gibst, so, hey, du hast 10 Tackles im Game gehabt, hier ist ein bisschen was. Also das war schon auch gang und gäbe, hat mir einer von meinen ehemaligen Coaches erzählt, so, boah, oder du hast, hey, wer als erstes Kickoff, als erstes unten ist, das Tackle macht. Weißt du schon, das ist ja nichts Schlimmes. So, er kriegt $500 on you, whoever makes the tackle. So war das, war gang und gäbe. Wurde danach auch alles verboten.
Ja.
Bastard, was war das?
Wobei, also ich muss dazu sagen, also ich hab mal ein paar Prämien auch gesehen. Also,
gibt's schon noch, ne?
Also ja, bei uns natürlich nicht mehr für Verletzungen.
Nee, halt zum Beispiel sagt, hey, geiler Sack. Da dann auf einmal war mal $500 in Cash in deinem Locker-Room.
So genau. Bei uns ging es dann meistens mehr um so Sachen, die eben dein Effort zeigen. Gerade wer als erstes unten ist.
Genau.
Wer die meisten Special-Teams-Tackles macht, solche Geschichten.
Ja.
Was ich cool finde. Und teilweise auch so ein bisschen so spielerintern, weißt du, ich meine, dass wir uns so Ziele gesetzt haben und dann so untereinander so entschieden haben, okay, wer das und das macht.
Aha, ja. Alle werfen. So die Core-Teamers haben wir ab und zu gemacht, so dass wir, das war früh in meiner Karriere so, hey, pro Game, jeder wirft einen Fuffi rein und dann haben wir so ein paar Dinger, hey, Kickoff, wer ist als erstes unten, Tackle, Punt, was auch immer so. Und dann wird das so aufgeteilt.
Aber dieses Bounty Gate hat auf jeden Fall, wie gesagt, eben Spuren hinterlassen und hat eben diese Kultur, dass es so Kopfgeldprämien für verschiedene Dinge gab, da sind Coaches jetzt sehr, sehr vorsichtig, weil kein Coach Bock hat, deswegen seinen Job oder Kohle zu verlieren.
Nee, aber ist auch echt falsch, Mann, sowas. Alter, dass du weißt, im Endeffekt sind wir alle eine große Brotherhood, wir sind alle in dieser NFL unter diesem Schild zusammen und dass du da Geld zahlst, dass du andere verletzt und so auf die Art und Weise gewinnen willst, das Spiel, nee, das finde ich nicht korrekt. Also das war echt...
Ja, also es ist auch bestimmt... bis heute, die New Orleans Saints Defense ist immer eine toughe Defense gewesen, wenn ich gegen die gespielt habe. Aber ich denke, das war auf jeden Fall ein Schritt zu weit.
Ja, 100%. Ja.
So, machen wir noch zwei schnelle. Wir haben noch hier ein Skandal, den ich als Kind, glaube ich, mich sogar noch daran erinnern kann. Michael Vick, 2007. Ja. Federal Investigation hat herausgefunden, dass Michael Vick, Quarterback von den Atlanta Falcons zu der Zeit, einen großen Hundekämpfering operated hat von seiner Property in Virginia. Er hatte da eine, glaube ich, 15 Hektar Property, auf der, glaube ich, die haben 52 oder 62 Hunde da festgefunden.
Oder gerettet.
Michael Vick und drei andere wurden verurteilt auf mehreren Felony Charges, including Dogfighting und Conspiracy, also Hundekämpfe und Verschwörung. Bei der Investigation sind echt sehr gruselige Details rausgekommen.
Digga, das ist tough, ey.
Wenn es um das Züchten von den Hunden geht, das Training für die Kämpfe, die Kämpfe zwischen den Pitbulls, die natürlich auch zu Verletzungen bei den Hunden geführt haben, und das Töten von Hunden, die nicht stark genug waren, die verloren haben oder die fürs Kämpfen nicht geeignet waren, die mitunter ertränkt wurden, erschossen wurden, der Stromschlag getötet wurde. Also da ist echt richtig. Also
ist einiges.
Ich habe das auch nicht gewusst. Ja,
ich wusste das auch nicht, dass es so, dass die da so cruel waren und die Hunde so behandelt haben, weil es ist ein toughes Thema für mich. Ich bin selber Hundeliebhaber. Ich habe einen Pitbull. Wir haben 5 oder 6 Pitbulls gefostert. Das heißt, wir arbeiten da mit einer Rescue zusammen, also mit einer Hunde-Rettungsorganisation. Die kommen dann zu uns. Die leben mit uns für eine Weile. Wir helfen denen beim Training und alles und dann werden die da raus adoptiert. Also, so Hundethema ist tough für mich, aber ey, ich denke, das ist so ein Prime-Ding, wo du einfach sagen kannst, hey, you can take the guy out of the hood, but not the hood out of the guy, weißt du? Weil das einfach so, ich habe auch ein Interview letztens erst gesehen, wo Mike Vick eben drüber geredet hat, so hey, ich war immer noch dieser Hoodboy im Inneren. Ja, ich hatte jetzt Geld, ich war First-Round-Pick, aber diese Mentalität war immer noch in mir. Und da so hat es halt eben angefangen. Und dann diese Hunde, dieses Ghetto, das ist cool, diese taffe Hunde zu haben. Und dann haben die da auch auf diese Hundefeite gewettet. Und es ist tough, Alter, wie die einfach inhumane einfach richtig, wie die Hunde behandelt haben. Also es ist auf jeden Fall
dein Verständnis von was richtig oder falsch ist, kommt ja von wie du aufwächst. Und gerade auch, wie du mit Tieren und Hunden umgehst, kommt ein bisschen davon, was du eben von zu Hause mitbekommst. Ich glaube, in Deutschland zum Großteil sind wir sehr
sensibel einfach, ja.
Sensibel, wenn es um Tierwohl geht. Ja, genau. Wir sehen es als was, um das man sich kümmern muss. Wir versuchen, unsere Haustiere human zu behandeln. Mhm. Wir versuchen, denen das richtige Essen zu geben, die richtigen Impfungen und so weiter. Und
genau.
Und auch, dass die ein Leben haben, dass man die spazieren geht und damit wenn man weiß, hey, ich habe einen Hund, der braucht so und so viel Freilauf, dass du dem das Ganze auch gibst.
Genau.
In den USA, besonders in den Nachbarschaften, wo Michael Vick und so weiter herkommt, da ist es ein bisschen anders, Mann. Also was ich allein schon gesehen habe, wie hier Hunde teilweise behandelt werden, war krass für mich, als ich zuerst rübergekommen bin.
Ja.
Also zum einen, du hast einen Hund, der ist einfach im Garten, in so einem eingezäunten Bereich und der ist da den ganzen Tag einfach.
Ja, und der ist an der Kette und hat keinen Freilauf.
Du gehst nicht spazieren mit dem oder sowas, du wirfst ihm das Essen rein und fertig. Und der bellt den ganzen Tag, der bellt, wenn jemand kommt, der bellt. Genau. Aber niemand interagiert eigentlich mit diesem Hund.
Naja.
So. Nee. Oder der Hund, der Familienhund, der dann auch mal im Haus drin sein darf, der wird von den Cousins weggekickt und die hauen den auf den Kopf, wenn der ihn nervt und so weiter. Das sind so Sachen, die ich
so,
mein Cousin slappt den Hund so auf den Kopf. Ich denke so, what the fuck?
Was machst du so? Was ein Riesending ist, hier in den USA ist ja, du kannst ja einfach dir einen Hund kaufen, du kannst zu einem Pet Shop gehen, das Ding dir holen, du kannst hier breeden, Backyard Breeders gibt es unzählige. in Deutschland ist das, der Unterschied ist, dass du musst ja für deinen Hund bezahlen, ne? Da ist eine Hundesteuer. Sowas gibt es hier nicht. Daher ist es in Deutschland, denke ich, der Unterschied, dass es normalerweise ein bisschen mehr Verantwortung. Also Leute übernehmen Verantwortung für ihre Hunde, weil die dafür bezahlen müssen. Das, weißt, das ist Teil der Familie. Und hier oftmals, man sieht es, ich habe es unzählige Male gesehen, Dallas in the Hood oder hier auch Fort Worth ist schlimm. Alter, wie die Leute ihre Hunde behandeln, Mann. Es ist, weißt du, weil du, weißt schon, du musst dafür nicht zahlen, da ist keine Hundesteuer. Also jeder, ja, weißt
du. Du gehst zum Laden, du holst den Hund, schreibst den Typ auf Instagram,
genau, gibst ihm 500 Alter, Boxen, Facebook Marketplace, boom.
Dann hast du deinen Hundepuppy, ja. Und dann ist da, die Jungs am College, hier hatten so viele Jungs, die sich diese Hundepuppies gekauft haben und wir leben in irgendwelchen Dorms und sowas. Niemand hat Zeit, sich wirklich um den Hund zu kümmern oder sowas. Und dann ist er da. Die verschiedenen Freundinnen kommen und kümmern sich um den Hund ein bisschen ab und zu, aber niemand geht mit dem Hund spazieren, niemand kümmert sich
auch
um
einige,
den Hund,
einige Leute. So, warum? Warum? Wozu brauchst du einen Hund? Du bist am Traveln, du bist am Football, du bist den ganzen Tag am Trainieren, Schule. Ja. Wozu? Ja, Digga, da können wir den ganzen Tag drüber reden. Sowas, ja. Sowas ist tough, regt mich auf, aber ja, Michael Vick war ein toughes Ding, Mann. Das war echt krass und hat zwei Jahre war er dafür im Gefängnis, ne?
Genau.
Ich glaube, der war vier Jahre sogar raus aus Football.
Zwei Seasons.
Seasons raus?
Also er wurde gesentenced zu 23 Monaten, hat aber dazu auch noch andere Konsequenzen gefunden. Suspension von der NFL für zwei Seasons.
Okay.
Jedes Endorsement verloren und er war zu der Zeit also das Gesicht der Liga, ja, weil der heiße junge Quarterback. Jeden Werbevertrag verloren, ist bankrott gegangen, also musste Bankruptcy filen, als er aus dem Gefängnis rauskam, wegen dem Trial und wegen den ganzen Fees, die er zahlen musste, damit verbunden. Und ja, war, glaube ich, USA-weit unten durch.
Ja.
Also war wirklich.
Ja, das ist was Amerikaner ist auf jeden Fall, machen keine Spielchen mit. Mit Hunden?
Genau.
Mit Hunden? Nee.
Mit Leuten gerne.
Aber mit Leuten ist okay. Hunde, nee. Die Amerikaner lieben ihre Hunde.
Und ich glaube, was die Michael Vick-Story so ein bisschen positiv macht, ist eben, wie er davon aber wieder zurückgekommen ist. Er hat sein Geld gezahlt, er war unten durch, er war der Villain, der Bösewicht, er hat alles verloren und hat seinen Weg aber zurück in die NFL gefunden, hat für die Eagles gespielt und hat da auch echt abgeliefert, ein paar gute Jahre gespielt, ist danach in eine andere Rolle transitioned, also von dieser Superstar-Rolle ist er in diese Veteranen-Rolle reingewachsen, war danach noch Backup-Quarterback für mehrere Jahre bei verschiedenen Mannschaften und hat sich abseits vom Feld, muss man sagen, bis heute komplett rehabilitiert. Ja, also er setzt sich sehr für Tierwohl mittlerweile, raised awareness über die Cruelty von Dogfighting. Ja, weil darum geht es ja. Er ist groß geworden in einem Environment, wo so Hundekämpfe für ihn was Normales waren.
Das ist ganz normal.
Er setzt sich heute dafür ein, eben dass Leute wissen, wie man mit Tieren besser umgeht. Ja. Und ist auch jetzt in seinem nächsten Chapter nach Football, würde ich sagen, auf jeden Fall ein Role Model geworden, wie du eben als Veteran successful aus dem Football in dein nächstes Chapter übergehst.
Das sagt alles. Das ist gut. Auf den Punkt gebracht.
Also, den letzten noch machen? Den hat man kurz, weil der ist alt. Der letzte Skandal, den ich auf der Liste hatte, ist ein Skandal, da hätten wir vielleicht mal ja noch oder sowas dazu nehmen können. ist aber auch schon Jahre her. Und zwar geht es um die Baltimore Colts. Das ist eine Story, das war zu der Zeit ein Riesending für die NFL. Die Baltimore Colts waren ziemlich successful, ziemlich erfolgreiches Franchise in Baltimore, Maryland. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, hey, ich kenne doch die Colts, die sind doch in Indiana. Darum geht's. Die hatten Riesenprobleme, ein neues Stadion zu bekommen. Wollten schon seit den 50er Jahren eigentlich ein neues Stadion. In den 70ern hat der Team-Owner Robert Irsay nochmal probiert, das Ganze anzustoßen. Über mehrere Jahre mit der Stadt gearbeitet, die Stadt immer wieder petitioned. Die hat ihn immer wieder auf die lange Bank geschoben, etc. Das letzte Angebot ist dann auch geplatzt. Und dann hat der Senat von dem Bundesstaat Maryland und von der Stadt Baltimore ein neues Gesetz erlassen wollen, das es ihnen erlaubt hätte, Besitz zu nehmen von dem Franchise. In den USA gibt es sowas, das heißt Imminent Domain. Das heißt, Imminent Domain ist, wenn die Regierung oder das Government wirklich was braucht, dann können sie es nehmen. Genau. Das heißt, keine Ahnung, wenn
soll ich dir mal ein Beispiel zu Imminent Domain? Ich bin ja für Real Estate, Mann. Das ist der Real Estate Term. Wenn du hier eine Autobahn durchbauen willst und jemandem gehört das Land, Imminent Domain heißt es, hey, das ist fürs große Wohl, fürs Public Wohl, dass wir da eine Autobahn durchbauen wollen. Und dann hast du keine Wahl. Du musst das Land verkaufen, ob du willst oder nicht.
Das ist im Endeffekt, was das ist. Ja. Das Imminent Domain, ja. Und Robert Irsay hat sich das natürlich gedacht, hey, Digga, bevor ihr mir meine Mannschaft wegnehmt, nehme ich euch die Mannschaft weg. Und am 30. März 1984 stand dieses Gesetz zur Debatte oder hätte darüber abgestimmt werden sollen. Und am Tag vorher, am 28. März, sind gerade die letzten Gespräche eben zwischen den Colts und der Stadt geplatzt. Und dann hat abends um 10 Uhr Robert Irsay seinen Kollegen angerufen, dem eine Speditionsfirma gehört, und hat gesagt, Digga, wir ziehen jetzt um. Die sind gekommen mit mehreren Trucks und Movern, haben die gesamte Team-Facility auf Lastwagen eingepackt und sind über Nacht dann nach Indiana gefahren und haben die gesamte Mannschaft nach Indiana gemoved. In einer Nacht- und Nebelaktion die ganze Mannschaft eingepackt und waren einfach weg. Und das war natürlich ein Riesenschlag für die Fanbase in Baltimore, die dann einfach mal ohne NFL-Team dastand. War aber auch ein riesen Kulturschock für die NFL und insgesamt, weil, ich meine, stell euch vor, der VfB Stuttgart würde jetzt auf einmal, weil die Stadt Stuttgart ihnen kein neues Stadion baut, nach Hoffenheim ziehen. Ja, also das wäre so ein bisschen der Vergleich. Es hat ein bisschen exposed, dass ja Football eben Franchises sind und dass diese Franchise der Stadt gegenüber nur so loyal sein müssen, wie die Stadt auch ihnen gegenüber loyal ist. Mhm. Und für die Colts hat das Ganze funktioniert. Sie haben in Indiana ein neues Stadion bekommen. Für 4 Millionen hat die Stadt ihnen Team-Facilities gebaut und hat natürlich dazu geführt, dass die Colts in einer besseren Situation waren, die Stadt Baltimore lange Zeit ohne Team dastand, aber dass auch bis heute zwischen den Ravens und den Colts kein gutes Blut ist.
Das ist krass, Mann. Einfach mal über Nacht.
Über Nacht, Mann.
Wir sind hier raus. Ich frage mich, wie viel da wirklich davor abging, dass du wusstest, hey, wir haben in Indy was, die würden uns aufnehmen und da ist eine Fanbase und da ist Potenzial da. Ja, muss also ja ein bisschen geplant gewesen sein.
Die Gespräche liefen schon davor. Tatsächlich hat die Stadt Phoenix und eben Indiana waren beide in Gesprächen mit den Colts, waren beide interessiert. Ja. Am Ende hat Phoenix dann ihr Offer zurückgezogen, die wollten dann doch nicht. Und anscheinend soll es ein Gespräch gegeben haben, wirklich an dem Abend zwischen Robert Irsay und Bürgermeister von Indianapolis, ja. In dem eben der gesagt hat, hey, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen, was könnt ihr anbieten? Und da haben sie eben 4 Millionen, für 4 Millionen, das war zu der Zeit ein großes Geld, die 80er Jahre, eine Team-Facility. Indiana hatte gerade ein neues Stadion gebaut, gar nicht für die Profimannschaft unbedingt, aber ein neues Stadion stand zur Verfügung. Und die haben gesagt, hey, kommt ihr her, wir geben euch Steuervergünstigungen, 4 Millionen für eure Facility und ein neues Stadion. Und dann hat der seine Company angerufen, Digga, Jungs,
wir sind auf dem Weg, Mann. Let's go. Der ist krass, Mann. Ja. Oh, man. Nee, aber er wird mal interessant sein zu sehen, was, wie viel Revenue das so einer City bringt, wenn ein NFL-Team reinkommt. Ne? Also natürlich bildet das Arbeitsplätze, das bildet natürlich einfach die Population von dieser Stadt wird natürlich einfach wächst, weil das einfach attraktiv ist, mal bei so einem Footballteam zu leben. Also das wäre auch mal interessant, einfach da den Vergleich zu sehen, was das wirklich für die City of Indianapolis gebracht hat.
Ja, ich glaube, es ist ein großer Unterschied. Also zum einen, waren die Colts ja sehr erfolgreich. Haben 2007 den Super Bowl dann gewonnen und sind eigentlich immer ein sehr solides Franchise gewesen. Und gerade so eine Stadt wie Indianapolis, wo ist ja nichts falsch mit der Stadt, aber das ist nicht eine Stadt, wo du sagen würdest, hey, ich muss unbedingt nochmal nach Indianapolis gehen.
Da ist Football wirklich die einzige Show jetzt. Weißt du, genau. Da war halt viel Hunger da für Football, irgendwas zu tun. So, weißt du, das
ich glaube, gerade für solche Städte ist so ein Franchise unglaublich wichtig.
Absolut.
Ich finde, das ist ein bisschen der Unterschied zwischen, oder was Nashville so hervorstechen lässt, im Vergleich zu sagen wir, keine Ahnung, Memphis oder Knoxville oder diesen anderen Städten, ist, du hast hier Nashville, du hast die Titans hier, du hast eine Fußballmannschaft hier mittlerweile, Nashville SC, der sehr gut ist. Die bringen jetzt, glaube ich, noch Baseball hier runter. Wenn du so ein Programm liefern kannst, machst du deine Stadt einfach attraktiver und darüber, über den Influx an Leuten, umso mehr Leute da hinkommen, umso mehr Leute zu Besuch kommen, umso mehr Restaurants hast du, umso mehr fängt diese ganze Stadt eben an zu blühen. Und da ist ein Football-Franchise eben sehr, sehr powerful.
Hundertprozentig, Mann.
Nein.
Noch ein paar Fanfragen?
Ja, lass noch ein paar Fanfragen machen. Jetzt haben wir ein paar Klassiker. Das waren jetzt wirklich ein paar Kontroversen. Ihr habt ein bisschen unsere Opinion dazu gehört. Es gibt natürlich noch viel mehr. Wir müssen auch mal noch eine Folge machen, wo wir über die Kontroversen einfach aus unserer Karriere reden und einfach die Kontroversen der letzten Jahre. Weil es ist immer spannend als Spieler, wenn du da manchmal über ein paar Connections vielleicht doch noch ein paar andere Insights mitbekommst. Absolut. Gerade bei den Sachen, die während deiner Zeit passieren. Ja. Können wir mal anders überlegen.
Absolut. Alrighty, lass den Fanfragen einsteigen. Lumo97 fragt, was ist euer Gamechanger in eurer Daily Routine? Hat er nicht spezifiziert, ist das Football oder Leben im Allgemeinen? Mhm. Aber soll ich mal anfangen? Ich könnte,
fangen wir mal an.
Was sag ich denn? Was ein riesen Gamechanger ist, wie ich meinen Tag anfange. Ich fange meinen Tag an, ich stehe auf, ich kein Phone, nichts erstmal und ich lese erstmal.
Respekt,
also habe ich mir angewöhnt, so dass ich das erste Ding, das ich mache, ist nicht direkt aufs Phone gucken, von mal weg von weißt schon, Electronics. Ich lese und jetzt zurzeit, ich habe kein Cold Tub hier zu Hause, aber das war normalerweise mein Ding, dass ich Cold Tub. Also ich habe das von Joe Rogan gehört, das war vor Jahren. Er liebt es, seinen Tag mit was Schwierigem anzufangen, weil das den Rest des Tages einfacher macht. Er meinte, er macht jeden Tag eine Cold-Tub-Session. Er hasst es, aber er macht Sauna-Workout. Weißt du, das ist the hardest things of the day. Du machst es als erstes und dann der Rest des Tages ist smooth. Weißt du, es ist easy breeze, weil du hast es härtest schon gemacht. Und deshalb versuche ich halt morgens irgendwie produktiv zu sein. Ich lese normalerweise so inspirierende Bücher und so. Dann ist der Tone ist set für den Rest des Tages. So, das ist ein Gamechanger für mich.
Ja, man, das ist auf jeden Fall ein starker. Also, als ich bei Mac gewohnt habe, jetzt diese Offseason, wenn man meine YouTube-Videos anschaut, der kann sich das da ein bisschen anschauen. Als ich bei Mac gewohnt habe, haben wir morgens auch immer das allererste, 6.30 Uhr, direkt in die Cold Tub, 3 Minuten. So, einfach mal um den Tone zu setzen. Danach alles andere ist dann easier. Ja? Danach ist alles andere easier. Du machst dein Workout direkt morgens, so, dann hast du den Teil direkt vom Tag besiegt. Und dann Roast Downhill. Ich würde sagen, für mich der Game Changer ist Yoga und Journaling. Also ich habe jetzt hier keine, ich habe keine Cold Tub hier. Ich bin jetzt hier erst vor 3 Tagen eingezogen, aber hier ist ein Pool auf dem Dach, der auch relativ kalt ist. Das heißt, ich werde wahrscheinlich versuchen, da morgens ein bisschen reinzuspringen. Aber was ich als allererstes mache morgens, ich stehe auf und ich versuche einfach auf meine Matte mich hinzusetzen. Ich lese ein bisschen, also wirklich nur 3-4 Seiten oder sowas in der Bhagavad Gita.
Genau, ja.
Hock mich hin, meditiere ein bisschen, mache ein bisschen Yoga und tue danach einfach ein paar Sachen, die in meinem Kopf sind, rumschwirren, einfach aufschreiben. Und ich fand, das war ein Gamechanger für mich, um ein bisschen mehr in touch zu sein mit wirklich so meinen Gedanken. Wenn du zu viele Podcasts hörst und YouTube-Videos schaust und sowas, dann hast du ganz viele Opinions und Gedanken von anderen Leuten in deinem Kopf. Und ich fand, das war so ein bisschen ein Gamechanger, wie ich ein bisschen mehr meine Gedanken zusammenhalten konnte.
Weil Journaling habe ich bis jetzt, du hörst viele Leute, die das machen, habe ich bis jetzt noch nicht wirklich ausprobiert. Aber ist gut, ja?
Ja, ist gut. Ich muss echt einfach mal machen. Also es ist ein bisschen, es fühlt sich am Anfang ein bisschen komisch an, weil es fühlt sich an so wie, keine Ahnung, so Schulmädchen Tagebuch schreiben. So
Tagebuch.
Oder sowas,
das ist dein liebes Tagebuch.
Aber da kommt so viel Gutes dabei raus, ehrlich. Ja. Du bekommst da so ein bisschen den Flow. Wenn es richtig anfängt.
Nice, okay, muss ich mir auf jeden Fall mal reingucken. Okay, nächste Frage. Chris Crisis 101 fragt, Selbstbelohnung nach harten Zeiten und wie wir auf dem Boden geblieben sind. Sag mal, lass mal Selbstbelohnung nach ja, harten Zeiten, lass mal nach so Games oder zum Beispiel, als du einen neuen Vertrag unterschrieben hast. So, belohnst du dich ab und zu selber?
Ja, wahrscheinlich zu viel. Okay. So, meine Selbstbelohnung läuft über Essen. Essen ist meine Nummer 1 Weakness. So, ich cope mit Essen, ich cope mit so, und ich bin auch nicht jemand, Digga, wenn ich ein Bag Chips aufmache, dann esse ich den ganzen Bag Chips. So, dann bin ich jemand, der so 2-3 Chips essen kann und dann den Bag zumacht und mir hinstellt. So. Das heißt, bei mir nachspielen, direkt zu In-N-Out Burger oder Canes oder sowas und darüber rewarden. Und nach einem Vertrag, da ist dann, glaube ich, eher so, die Urlaube sind teurer geworden.
Ja.
Urlaube sind teurer geworden. Mhm. Und ich habe einmal so ein großes Ding gekauft. Ich habe eine Uhr gekauft.
Nice.
Aber abgesehen davon
eigentlich. Ich bin ja echt ein Fan davon, dass du so, was ist das Wort dafür, dass du also einfach so in deinem Means lebst, also nicht zu viel ausgibst, einfach so ein normales Leben, aber immer ab und zu mal musst du dich mal belohnen, ne? Einfach für diese harte Arbeit, man, wir stecken viel Arbeit in das rein und dann ab und zu, wenn du irgendwas möchtest, man, gönn dir auch, ne? Aber ja, für mich Belohnung, Urlaube nach jeder Saison, ne? Einfach mal weg, ne? Einfach mal abschalten, war auf jeden Fall immer ein Ding. Und was habe ich noch gemacht? Nach dem großen Vertrag, den ich mit den Niners unterschrieben habe, dem 3-Jahres-Vertrag, habe ein neues Haus gekauft. Familie ist dann gewachsen und dann hatten wir unser altes Haus, wurde dann auch ein bisschen klein und alles. Und dann haben wir gesagt, hey, jetzt haben wir ein bisschen extra Geld und lass ein bisschen upgraden, ne? Weil ich wollte immer schon einen Pool haben und das war so ein Ding, so, hey, was jetzt möglich war. Und da habe ich mich ein bisschen belohnt. Aber.
Ja, aber das ist ja auch, das kann man ja justify noch. Ne? Ja, das ist für die Familie, das ist ja nicht nur für dich.
Ne? Genau. Ja, ja. Okay, der zweite Teil von der Frage, wie sind wir auf dem Boden geblieben? Ist Jakob Johnson so humble? Das gibt's ja gar nicht.
Nein, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, ein Teil von meiner so Humbilität oder sowas ist ein bisschen auch Front. Also ich bin jemand, so ich mag, wenn Leute mich mögen. Das heißt, ich habe, glaube ich, meine humbleste Seite immer aufgesetzt, wenn ich so mit Leuten in der Öffentlichkeit agiert habe. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich privat auch immer so humble war dann auch in dem Moment, aber ich habe versucht, so eben humble zu bleiben, wenn ich mit Leuten in der Öffentlichkeit agiere.
Ja, klar.
Aber ich glaube, ein Großteil, weswegen ich nicht komplett durchgedreht bin, ist so mein Freundeskreis von früher. Ja, ich hatte immer noch denselben Freundeskreis seit der 6. Klasse. So,
ja,
die interessieren sich nicht für meinen Kontostand oder was für ein cooles Play ich gemacht habe oder sowas. So, die roasten dich trotzdem. Und ich glaube, umso mehr Leute du eben um dich rum haben kannst, die nicht beeindruckt sind von deinem finanziellen Erfolg oder Fame oder was auch immer du dir gerade einbildest, wichtig ist, umso besser.
Ja, absolut, hundertprozentig bei dir, Mann. Ja, ich denke, bei mir hat das viel mit der, einfach wie ich aufgewachsen bin. Ich komme von relativ simplen Hintergrund, weißt du, ich bin einer von 4 Jungs, da war viel mit, alles musste geteilt werden, Hand-Me-Downs, weißt du, Klamotten gingen von meinem großen Bruder durch mich, durch bis zu dem Kleinsten durch, so, weil es war alles sehr, sehr relativ einfaches Leben und dann, als ein bisschen Geld reingekommen ist, dann so, ja, hey, ich hatte echt ein gutes Leben, obwohl es simpel war und dann brauchte ich auch nicht viel mehr. Klar, es ist dann hast du so ein paar Ausgaben, die du haben musst, da kommt ein Auto vielleicht mal und dann ein Haus und so, aber im Endeffekt war es dann auch einfach so, hey, ich brauche nicht viel mehr, um glücklich zu sein, weißt du? Und dann so meiner Personalität, ich habe das halt einfach nicht mich jemals beeinflussen lassen, irgendeinen Status, irgendein Geld, was auch immer, also weißt du, ich habe immer versucht, hey, ich versuche Leute so zu behandeln, wie ich gerne behandelt werden wollen würde und das ist was, wo ich bis heute bei lebe, weißt du, und so, so ist das einfach passiert.
Ja, das klingt auch stabil.
okay, nächste Frage. Wie viele haben wir noch? Haben wir noch Zeit?
Ja, einen machen wir noch, oder?
Ah, okay, okay, einen haben wir noch. Ja, Joris 0908 fragt, nachdem wir letzte Woche über Verdienste NFL geredet haben, wie könnt ihr auch nach der Karriere euren Lebensstandard beibehalten und ob wir Geld investieren?
Okay. Ja, ja, das ist der Key. Also du hast halt, du hast gerade gesagt, in deinen Means leben, ja. Und genau. Wenn du
während also noch in deinen Verhältnissen, ne? Also wie
in, ja, in deinen Verhältnissen, genau, genau. In deinen Verhältnissen leben. Wenn du in deiner aktiven Karriere bist, dann kannst du es dir erlauben, eben auch ein bisschen weniger genau auf dein Budget zu achten. Ja, also bei mir ist es meistens so gewesen, dass ich während der Season, während die ganzen Checks eben reinkommen, wieder nicht so einen genauen Budget gesetzt habe. Was ich immer getan habe, ist, dass ich halt meinen ganzen Check genommen habe, den direkt investiert habe und mir dann daraus einen Betrag oder Geld rausziehe, das ich eben ausgeben kann in meinem Day-to-Day-Leben. Mhm. Und die Challenge, wenn du aus der NFL rauskommst, ist erstmal, dass du dein Cashflow organisierst. Also du brauchst wieder Geld, das reinkommt, mit dem du deine Rechnungen zahlst, mit dem du deine Miete zahlst, deine Mortgage, was eben so anfällt. Wie du das Ganze löst, das ist natürlich jedem selber überlassen, je nachdem, was dein Skillset ist, was dein Network ist, Real Estate, Investments, Private Equity oder ob du wirklich nochmal eine andere Karriere startest, wo du einen Job hast. Jungs gehen in Franchises rein, Jungs starten Firmen. Du hast viele Optionen und du hast eben den Benefit, dass du auf ein bisschen Kapital sitzt, das du einsetzen kannst. Mhm. Aber das Kapital ist auch nicht unlimited. Das heißt, nee. Du kannst jetzt nicht unbedingt für 10 Jahre weiterleben, wie du in deiner aktiven Karriere gelebt hast, sondern du solltest relativ schnell schauen, dass du eben transitions und andere Wege finden, das Geld zu verdienen und da dann innerhalb deinen Verhältnissen lebst.
Ja, da ist so eine Statistik, die sagt, dass innerhalb von 2 Jahren 80% der NFL-Spieler sind bankrott. Und das ist eine Statistik, die ich seitdem ich in der NFL, sogar in College schon immer gehört hatte, ich wusste davon und ich habe mir direkt als Ziel gesetzt, hey, ich will nicht Teil dieser Statistik sein. Daher auch, mit den ersten 3 Jahren in der NFL, ich habe fast nichts ausgegeben. Ich habe fast noch wie als Student gelebt. Also ich habe weiterhin relativ günstig alles gekauft. Ich hatte ein ganz simples Auto. Also einfach unter meinen Verhältnissen gelebt, um einfach so viel wie möglich anzusparen, weil ich eben niemals Teil dieser Statistik sein wollte. Und ja, ganz ehrlich, das Mindset ist ein bisschen geblieben. So natürlich hier und da musst du ausgeben, jetzt Kinder, Frau ist ein bisschen anders, aber einfach das Mindset weiterbehalten, dann natürlich investiere ich viel von meinem Geld mit meinen Financial Advisors, die mir helfen. Ich habe so sogar später dann in der NFL so gemacht, dass mein Paycheck direkt zu denen gegangen ist und dass ich dann sozusagen von denen so meine monatliche, wie nennt man das, so Allowance bekommen habe und dann das Geld ausgegeben habe. Während das Geld, was
ich... Musst du ab und zu anrufen und sagen so, hey, ich brauche nochmal...
Ich brauche ein bisschen mehr. Aber weil die kriegen das Geld und fangen an, das zu investieren. Also das Geld fängt direkt an zu wachsen, so, weißt du? Und daher... wir haben es beide gesehen, wo Leute, die frisch in die Liga kommen oder erst ein paar Jahre ein bisschen Geld machen, komplett durchdrehen, Geld ausgeben ohne Ende, was einfach ein Standard ist, den du niemals beibehalten kannst, das Rest deines Lebens, so weißt du. Und da musst du halt vorsichtig sein.
Gewöhnst dir gar nicht an. Gewöhnst dir gar nicht erst an.
Das war nämlich genau auch Mindset, so mein Mindset.
Als NFL-Spieler, es sei denn, du bist ein Devante Adams oder sowas, sollte nicht jedes Paar Schuhe, das du hast, $400-$500 kosten. Ja. Also ich sehe manche von den Jungs, klar, die kommen aus dem College,
so
die
haben viele gesehen.
Kohle, aber die geben ihr Geld für diesen ganzen Designer-Clothes aus und so weiter. Und das sind halt die Sachen, die sich am wenigsten ihren Wert halten. Klamotten sind sofort weg, in den Club gehen, Schmuck etc. Das ist alles nicht unbedingt Wertanlagen. Und ich glaube, da musst du einfach ein bisschen die richtigen Entscheidungen treffen, zumindest früh in deiner Karriere. Wenn du im Jahr 8 bist und dann immer noch unbedingt ein paar Designer-Sachen kaufen willst, okay, aber dann solltest du schon die richtigen Entscheidungen getroffen haben bis dahin, um dir das Recht zu verdienen, ein paar schlechte Entscheidungen zu treffen.
Das ist genau das Mindset, Mann. Und ich denke, es hat viel damit zu tun. Ich denke, dass wir, wo wir herkommen, ich denke, diese deutsche Tugend ist ein bisschen anders, da ist das Mindset einfach ein bisschen anders. So. Aber du siehst zu oft, Mann, wo Leute, die kommen aus dem Jungs, ich könnte euch Stories erzählen, das glaubt ihr gar nicht. wo ich einfach gesagt habe, chill mal, Mann. Wo du innerhalb von ein paar Monaten kaufst du zwei Autos. Einer von meinen Teamkollegen, der hat sich ein Lambo gekauft und dann innerhalb von 4 Monaten hat er auf einmal einen Rolls Royce. Das ist fast 1 Million in Autos, das jetzt nur noch die Hälfte wert ist.
Und ich meine, du kennst ja die Verträge so.
Es gab Jungs, ist ja nichts garantiert, wir haben ja drüber geredet.
Jungs mit Verträgen, die nicht arg anders sind als mein Vertrag. Ja. Und ich sehe, den Lifestyle, den die leben, ist ein ganz anderer, Digga. Die haben ein Haus hier, ein Haus da, Auto hier, Auto da, Urlaub hier, Urlaub da. Ich denke so, Moment mal, wie ist das möglich? Ja, also ich fühle mich schon schlecht, wenn ich hier irgendwie ein Fahrrad kaufe und einen MacBook-Monitor oder sowas. Ja. Ja, und die Jungs ballen komplett. Aber dann ist halt auch so, Digga, ich rede mit meinem Financial Advisor, der halt einige Jungs in der NFL hat. Ja. Und der sagt so, Bro, du bist einer von den Leuten, die am allerwenigsten ausgeben. Und ich denke, ich gebe schon viel aus.
Ja,
ich meine, ich bin schon über mein Budget jeden Monat. Trotzdem,
weißt du, ich meine. Ja, so ist es, Mann. Ja, bei mir genauso. Ihr habt so einen guten Job gemacht bis jetzt. Weißt du, dann erzähl mir mal Financial. Weißt du, okay,
krass. Das ist so krass. Cool. Okay.
um die Frage zu beantworten, investen ist the key, würde ich sagen. Und dann halt einfach in deinen Verhältnissen leben und nicht zu viel ausgeben. Und ich denke, das ist der Key, was uns beide erfolgreich gemacht hat und ich denke auch durchs Leben hinweg weiterhin hoffentlich jetzt erfolgreich machen wird.
Ja.
Ah, klar, gut.
Alright, dann war es das für heute. Ich hoffe, euch hat euch die heutige Ausgabe gefallen. Es ging um NFL-Kontroversen. Als letzte Frage noch, Marc, ist die NFL gescriptet?
Shit. Ja, sie ist gescriptet. Nein, Mann.
Da können wir nicht dazu sagen.
Aber da müssen wir auf jeden Fall mal nächstes Mal noch ein bisschen genauer eintauchen, weil da sind ein paar Sachen, die sind auf jeden Fall fragwürdig, aber.
Aber das war's für heute. Game Changers Podcast. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich wünsche euch eine gute Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.